Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Wohin mit all dem Kram? Recycling statt wegwerfen, das ist heute unser Thema. Es gibt zum einen die Jäger und Sammler, die sich von nichts trennen können. Es gibt aber auch die Wegwerfer, die eher neu kaufen, als etwas zu reparieren. Und dazwischen gibt es viele Möglichkeiten. Man muss nicht alles wegwerfen, vieles wird noch gebraucht, aber von wem? Darauf wollen wir eingehen heute in der Domradio-Beratung. Ich heiße Dagmar Peters und freue mich, dass Sie zuhören. Domradio, die Beratung, wohin mit all dem Kram, wollen wir heute fragen und nach Lösungen suchen, was man tun kann, um zu recyceln statt wegzuwerfen oder eben vielleicht die Person zu finden, die noch was anfangen kann mit dem, was man selber nicht mehr haben möchte. Und wir haben zuerst mal Sie gefragt, was machen Sie denn mit altem Kram?
Ich denke, ich schmeiß ihn weg, aber ich werde ihn bestimmt nicht recyceln, also ich vergesse das meistens immer.
In den Mülleimer? Oder wenn es jetzt Klamotten sind, dann in Secondhand-Läden oder eBay oder Kleidercontainer oder so.
Frage erstmal für natürlich Freunde, Bekannte, ob die den vielleicht noch brauchen können, weil ich habe 3 Kinder und da fällt natürlich viel Kram an. Und meistens ist das dann wie eine große Tauschbörse, die sich dann da entwickelt. Und Dinge, die ich absolut nicht mehr brauchen kann, klar, die kommen natürlich zur Sperrmüll dann, die entsprechend abgeholt wird.
Also ich wohne in Ehrenfeld und bei uns gibt es jetzt auf der Körnerstraße so eine Box, wo man Sachen reinstellen kann und zum Beispiel Bücher und Klamotten, das mache ich eigentlich relativ viel, weil ich denke, jemand anders freut sich vielleicht noch drüber. Und ansonsten auf dem Trödelmarkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schmeiße auch relativ oft Sachen weg, wenn sie mir auf die Nerven gehen.
Solche Boxen sind eine gute Sache. Da gibt es einige davon. Die Idee ist noch nicht allzu lange her erfunden worden. Aber durch so soziale Netzwerke wie Facebook haben sich solche Giftboxen weit verbreitet. Im Laufe der Sendung werden wir auf jeden Fall darauf zurückkommen und gleich erstmal einen kleinen Überblick geben, was denn für Möglichkeiten so als erstes sich aufdrücken. Welche sind so die klassischen, welche sind so die neuen Methoden, alten Kram loszuwerden? Unmengen an neuen Computern und Handys gehen über die Ladentheken. Mindestens ebenso viele werden entsorgt als Elektroschrott. Dabei könnte vielleicht doch noch jemand was anfangen mit dem Kram. Das trifft nicht nur auf Elektrogeräte zu, auch Geschirr, Nippes, Bekleidung landet vielfach auf der Müllkippe. Kollege Michael Godesberg hat sich eingearbeitet und herausgefunden, wie man seinen alten Kram loswerden kann. Was sind denn die klassischen, weit verbreiteten Möglichkeiten?
Ja, ganz klassisch ist natürlich der Flohmarkt. Das wird auch sicher nicht aussterben. Man kann ja da die Ware anfassen, genau begutachten, falschen. Es gibt ja auch Menschen, die lieben das, sonntags morgens über den Flohmarkt zu schlendern und einfach mal zu gucken, ob da nicht irgendwie so ein Schätzchen rumliegt oder irgendwas Interessantes über den Weg läuft. Dann gibt es vielleicht auch noch den Second-Hand-Shop. Das ist auch nicht neu. Da gibt es auch in der Regel Stammkunden, die da hingehen. Und dann gibt es die Zeitungsanzeige. Die ist aber jetzt inzwischen weniger verbreitet. Die Anzeigenblätter, die klassischen, machen ja nicht mehr so viel Umsatz. Da empfiehlt sich natürlich dann mehr das Internet, weil da die Anzeigen auch nichts kosten. Die kann man einfach mal einstellen und gucken, ob es vielleicht was gibt oder ob jemand den Gegenstand haben möchte.
eBay ist sicher die bekannteste Möglichkeit, via Internet Dinge zu verkaufen. Was gibt es da noch?
eBay ist tatsächlich das bekannteste. Hood gibt es daneben noch, Quokka, die sind auch sehr bekannt, aber ganz klar, der Platzhirsch ist eBay. Aber nicht nur die eBay-Versteigerungen sind interessant und werden vielfach genutzt, auch die eBay-Kleinanzeigen. Und dann gibt es natürlich auch noch so lokale Portale, zum Beispiel Kaleido.
Wie sieht es denn aus mit Handy-Flohmarkt? Ich meine also jetzt nicht, wo man Handys verkaufen kann, sondern ja, für das Handy gibt es da Möglichkeiten, da auch möglichst schnell Dinge loszuwerden?
Ja, angepasst an die Smartphone-Generation gibt es ganz neue Möglichkeiten, sein Kram loszuwerden, und zwar mit Hilfe einer App. Es gibt sogenannte Flohmarkt-Apps, verschiedene Anbieter machen solche Apps. Die sind eigentlich relativ einfach und kurz erklärt. Man kann Fotos machen von seinem Gegenstand, den man verkaufen möchte, und stellt ihn ein, und jeder, der in einem bestimmten Umkreis ist, kann sofort auf seiner App sehen, was es an Angeboten gibt. Und da kann man vielleicht mal ausprobieren, ob man auf die Schnelle auch einen kleinen Gegenstand los wird.
oder vielleicht ein Schnäppchen macht. Das geht ja alles viel schneller als früher. Bei Facebook wird einfach gepostet, ständig von überall in der Straßenbahn oder sonst woher. Mal schnell ein Bild einstellen, da kann man natürlich auch mal schnell was einstellen, an seine Freunde verbreiten, was man da loswerden will. Spielt Facebook da eine große Rolle?
Man kann in aller Regel mit diesen Apps auch seine Angebote auf Facebook verknüpfen. Das heißt also, man hat, sofern man es dann direkt eingestellt hat, auch seinen gesamten Bekanntenkreis von Facebook informiert, was man gerade so verkaufen will.
Also das ist ganz gut, das zu machen, aber die Frage ist natürlich, wie computerfit muss man denn heute sein, um seine Sachen loszuwerden? Wir haben es gehört, die Anzeigenblätter, da läuft das Ganze nicht mehr so gut. Bleibt am Schluss entweder der klassische Flohmarkt oder dann eben doch das klassische eBay für einen Computer?
Es ist eine Ansichtssache. Es ist natürlich spannend, mit dem Handy, mit dem Smartphone das mal auszuprobieren. Das steckt natürlich noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich denke, es ist mal interessant, einfach zu schauen, wer reagiert da überhaupt drauf. Vielleicht habe ich ja auch einen großen Bekanntenkreis bei Facebook, den das interessieren könnte. Ich glaube allerdings, die Situation auf dem Flohmarkt ist für viele doch spannender, weil auch das gesamte Drumherum ein Ereignis ist, man sich dafür Zeit nehmen muss und wenn man Sachen anzubieten hat, natürlich auch ein kleines Happening draus machen kann.
Also sollte Ihnen das so flott, das heutzutage geht, doch zu aufwendig sein, dann spenden Sie doch einfach Ihren Kram an wen. Auch da gibt es einige Möglichkeiten, eine davon verraten wir Ihnen gleich. Michael Godesberg, Dankeschön. Die Dom-Radio-Beratung. Wohin mit all dem Kram, fragen wir heute, und man muss nicht alles verkaufen. Eine schnelle Möglichkeit, Dinge loszuwerden, ist es, sie einfach zu verschenken, zum Beispiel an einen der zahlreichen Oxfam-Shops, die es in vielen Ländern der Welt inzwischen gibt. Brigitte Thurn ist eine der beiden Shopleiterinnen eines Oxfam-Shops in Köln. Einen schönen guten Tag, Frau Thurn.
Guten Tag, Frau Peters.
Welchen Kram können die Leute denn bei Ihnen loswerden?
Oh, sehr viel. Also einmal Bekleidung, saisonal dann, aber momentan nehmen wir beispielsweise Herbstsachen und Wintersachen, keine Hochsommermode mehr. Dann Accessoires, dann aber auch so im Hausratbereich, also Porzellan, Geschirr, Glasvasen, Schmuck, Fotoapparate. Ja, im Grunde genommen alles, was man irgendwann mal gekauft hat und naja, zu schön findet, um es wegzuwerfen, was man aber selber nicht mehr braucht. Die Sachen müssen gut erhalten sein.
Wo ist da die Grenze zum Beispiel alten Fotoapparaten zu, dass man sagt, man kann es nicht mehr brauchen, es wird nicht mehr verlangt oder eben doch? Werten Sie das dann aus? Kann man erstmal alles vorbeibringen grundsätzlich?
Ja, im Prinzip schon, also mit gewissen Ausnahmen, die wir vielleicht gleich noch besprechen. Fotoapparate bearbeitet ein Kollege, der kennt sich da gut aus, der ist Kameramann. Und er entscheidet dann, macht das noch Sinn, den Apparat in den Laden zu tun oder nicht. Wenn hängt ja oft davon ab, ob man noch eine Batterie bekommt, zum Beispiel für das alte Gerät. Ne?
Ja, da muss man tatsächlich ein bisschen was darüber wissen.
Genau.
Was ist aber, wenn jemand zum Beispiel bei einer Wohnungsauflösung vorbeischaut und so einen halben Hausstand vorbeibringt? Das geht ja wahrscheinlich gar nicht aufgrund der räumlichen Kapazitäten.
Genau, zum Beispiel nehmen wir natürlich keine Möbel, weil wir können sie nirgendwo hinstellen. Überhaupt große Gegenstände sind sehr schwierig für uns. Aber alles, was so man auf ein Regal tun kann, im Grunde genommen, ne? Das können wir schon anbieten, wenn es eben gut erhalten ist.
Also Bücher?
Bücher, natürlich, Spielzeug.
Alte Schreibmaschinen, sowas
auch? Die gehen sehr schlecht. Das haben wir schon mal versucht, aber da haben wir gar nicht die Interessenten für. Die sind dann bei uns eigentlich nur ein Ladenhüter. Es sei denn, es wären jetzt irgendwelche ganz gesuchten, speziellen Modelle. Da müsste man dann recherchieren.
Aber das heißt, Sie versuchen das zu nehmen, was auch gut geht.
Ja, sicher.
65 ehrenamtliche Mitarbeiter hat allein der Shop, der Laden, in dem Sie sind.
Richtig,
nach welchen Kriterien sortieren die Mitarbeiter die mitgebrachten Sachen aus und was passiert mit dem Rest?
Wir sind in Gruppen eingeteilt. Wir haben bestimmte Zuständigkeitsbereiche. Also es gibt eine große Gruppe, die der Kollegen, die arbeitet im Bereich Klamotten, ja, Kleidung. Die versuchen dann zu entscheiden, ja, kriegen wir das jetzt noch los oder nicht. Da ist es der Erhaltungszustand sehr wichtig. Ist die Sache noch tragbar? Ist der Schnitt völlig veraltet? Dann geht's nicht. Dann sagen wir, es tut uns leid, das kriegen wir nicht mehr verkauft.
Da man aber ja bei Ihnen bei der Öffnungszeit kommt, macht man das mit demjenigen, der was bringt, zusammen oder nehmen Sie alles und sortieren dann aus?
Also wir bitten die Spender, einen Moment im Laden zu warten, im Verkaufsraum, gehen dann mit der gespendeten Ware in unser Lager, schauen das möglichst schnell durch und geben gegebenenfalls auch mal was zurück.
Wenn dann Sie die Dinge verkaufen in Ihrem Laden, was passiert mit dem Geld, mit dem Erlös aus dem Verkauf der Sachen?
das geht abzüglich der Kosten, die entstehen, eben die Projekte von Oxfam.
Zum Beispiel, haben Sie vielleicht eins auf Lager, wo Sie sagen, dass man einfach den Leuten mal vor Augen führt, womit sie mit ihren verschenkten Dingen noch helfen können?
Ja, momentan ist zum Beispiel im Rahmen der Nothilfe werden die Syrien-Flüchtlinge, die im Libanon und Jordanien sind, also die es geschafft haben, über die Grenze zu kommen, unterstützt. Wir sorgen für sauberes Trinkwasser, also mit anderen Organisationen zusammen. Hygieneartikel, Duschen, Latrinen. Das ist so eine Art Nothilfe, die dann spontan gemacht wird, weil man ja nicht vorhersehen konnte, dass die Situation so ist. Das ist das eine. Dann gibt es aber langlaufende Projekte, zum Beispiel im Kongo im Augenblick, Demokratische Republik Kongo. Da wird dafür gesorgt, dass die Leute sauberes Wasser bekommen. Das ist gar nicht so einfach. Und das Saatgut ist ausgegangen in der Dürrezeit. Das wird ganz konkret vor Ort unterstützt.
Unterstützen kann man auch nicht nur, indem man Dinge ausmistet, sondern, ich habe es eben schon gesagt, allein 65 ehrenamtliche Mitarbeiter in diesem einen der beiden Shops hier in Köln.
Ja, ja.
Die opfern 5 Stunden pro Woche,
genau,
richtig?
Genau. Wir spenden quasi unsere Zeit. Ja, und auch unsere Arbeitskraft, unsere. Ne? Und wir bemühen uns ja, die Ware möglichst korrekt auszupreisen. Das heißt, also nicht zu teuer, aber auch nicht zu billig. Ne? Deswegen recherchieren wir auch sehr viel. Wir gucken, was hat diese Ware jetzt für einen Wert? Wie viel bringt der alte Silberrahmen? Oder wie viel ist diese Kette wirklich wert auf dem Markt? Und dass wir dann möglichst viel dafür erzielen. Das ist auch im Sinne unserer Spender natürlich. Die haben ja sich die Sachen vom Herzen gerissen, ne? Und freuen sich, wenn die dann auch ordentlich ausgepreist werden und genügend bringen für unsere Projekte und Kampagnen.
Die Öffnungszeiten sind ja sehr breit, 10 bis 19 Uhr unter der Woche und sogar Samstag 10 bis 15 Uhr. Ist das immer leicht, mit Ehrenamtlern zu besetzen, oder gibt es da auch schon mal Engpässe?
Es gibt natürlich auch schon mal Engpässe. Also wir haben 2 Schichten am Tag, außer samstags, das ist nur eine. Wenn es da mal klemmt, muss man gucken, dass ein Kollege einspringt von einer anderen Schicht, weil der Laden ist groß, oben haben wir noch eine Etage und wir sind ganz gerne immer so 5, 6 Leute in der Schicht, aber wenn die alle zum gleichen Zeitpunkt verreisen oder krank werden ein Enkelkind besuchen oder aufhören, weil sie jetzt doch woanders studieren, dann wird es schon manchmal auch ein bisschen eng. Also wir könnten noch Unterstützung brauchen, im Grunde genommen.
Vielleicht haben Sie also jetzt nicht nur Lust, mal auszumisten, sondern auch mit anzupacken als Ehrenamtler bei einem Oxfam-Shop. Wenn Sie 5 Stunden pro Woche übrig haben, sind Sie mit dabei für einen guten Zweck. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Brigitte Thurn leitet gemeinsam mit einer Kollegin einen Oxfam-Shop in Köln. Muss man immer den Profit sehen? Wenn Menschen sagen, für die paar Cent stelle ich das nicht bei eBay ein oder ich habe keine Zeit, mich auf den Flohmarkt zu stellen, könnten Sie doch mal überlegen, einfach was zu verschenken. Vielleicht werden Sie ja dann auch mal beschenkt. Ich möchte jetzt nicht über Tauschbörsen reden, sondern über Freecycle, ein Verschenknetz. Ich spreche mit Thomas Pradl aus Frankfurt. Er ist für Freecycle Supervisor für das deutsche Netzwerk. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, hallo.
Wer braucht noch, was in meiner Schublade verstaubt? Diese Frage stellte sich vor gut 10 Jahren einer ihrer Freunde und gründete Freecycle. Welcher Grundgedanke steckt hinter diesem Netzwerk?
Ja, im Grunde haben Sie schon genau auf den Punkt gebracht. Es gibt, glaube ich, in all unseren Haushalten viele Dinge, die wir doppelt oder dreifach haben, gar nicht mehr wirklich benötigen, die aber einfach zu schade sind, um sie wegzuschmeißen. So, und solche Sachen, das war der Gedanke, kann man doch verschenken und übers Internet ist es leicht organisiert. Und das eigentlich ist schon die ganze Idee von Freecycle.
Wie konkret funktioniert es, wenn man mitmachen will?
Das Ganze läuft über lokale Gruppen im Internet. Das ist bei Yahoo organisiert, Yahoo Groups. Es gibt also zum Beispiel eine Kölner Gruppe, bei der kann man Mitglied werden. Und dann verschicken die Leute, die was abzugeben haben, eine E-Mail an die anderen Leute in der Gruppe. Und dann können die sich unter sich arrangieren, wer interessiert ist und wie sie die Übergabe vonstatten gehen lassen.
Das heißt, dass man eigentlich so ein bisschen unter sich bleibt in der Region, dass man weiß, man muss auch nicht so weit fahren.
Genau, so ist es gedacht. Es ist lokal organisiert, damit da niemand bundesweit, dann käme wieder Versandkosten hinzu. Es ist schon so ein bisschen, es soll ökologisch bleiben und den Leuten auf kurzem Weg ermöglichen, irgendwie Dinge auszutauschen, zu verschenken.
Bei eBay-Auktionen, da sind oft die kuriosesten Dinge schon verkauft oder angeboten worden. Entweder nur Verpackungen oder Personen oder irgendetwas Komisches. Was darf denn bei Freecycle alles weitergegeben, verschenkt werden?
Ja, es müssen im Großen und Ganzen, es müssen Gegenstände sein, also keine Dienstleistungen, Mietangebote oder sonst was. Es müssen schon Dinge sein, die man wirklich dinglich verschenkt. Und sonst gibt es nur die Regel, es muss legal sein. Also eigentlich gibt es keine Beschränkungen.
Was geht denn am besten?
Ach, das sind viele Dinge. Gerade so der Kleinkram, den man im Haus hat. Ich sag mal, Hausratsgegenstände, Anziehsachen, vielleicht wo die Kinder rausgewachsen sind oder Spielzeug, Computersachen, das ja irgendwie alle 2 Jahre veraltet ist, aber trotzdem noch brauchbar und wo sich auch immer jemand findet, der noch was damit anfangen kann. Solche Sachen eigentlich.
Gibt es denn Dinge, die sich sehr schlecht verschenken lassen, wo man dann doch wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen muss und sagen muss, okay, dann doch die Mülltonne?
Ja, wahrscheinlich am ehesten noch alles, was groß und sperrig ist. Möbel zum Beispiel. Ich meine, einen gebrauchten Schrank von jemandem zu übernehmen. Wer will sich den schon in den Wohnzimmer stellen? Das muss halt eher passen und sowas geht dann nicht ganz so gut weg.
Sie haben den Überblick über Freecycle. Nutzen Sie es auch selber häufig, um Dinge loszuwerden oder um sich selber beschenken zu lassen?
Auf jeden Fall, natürlich. Ich gehe ja mit Kuchenbeispiel voran. Und ich habe auch entdeckt damals, als ich anfing, wie unglaublich viele Dinge man doch in den Schubladen liegen hat, die man wirklich nicht mehr braucht und die aber noch gut sind für andere. Wenn man einmal mit so einem Blick dafür durchs eigene Haus geht, findet sich sehr viel und ich habe im Laufe der Jahre sehr viele Sachen verschenkt und natürlich auch schöne Sachen geschenkt bekommen.
Was war überwiegend, mehr verschenkt oder mehr sich schenken lassen?
Mehr verschenkt.
Weil wenn man ja natürlich gratis was bekommt, was man vielleicht gar nicht unbedingt braucht, aber schön findet, ist ja die Verlockung vielleicht auch da.
Sicherlich. Ich glaube, die Menschen unterteilen sich ja so ein bisschen in die, die gerne sammeln und vielleicht in solche, zu denen ich eher gehöre, die es ganz gern übersichtlich haben in ihren Schränken. Von daher bin ich eher der Verschenker.
Gab es irgendwas ganz Originelles oder Kurioses, was mal verschenkt wurde, was so ein bisschen für Gelächter oder Aufsehen gesorgt hat?
Ja, ab und zu gibt es natürlich immer wieder. Mir fällt was ein, da hat mal jemand 1,5 Kilogramm Schokolade von Überraschungseiern verschenkt. Also das war sicherlich ein Sammler, der die Inhalte gesammelt hat, der die viele Schokolade aber nicht essen wollte und die ging dann via Freecycle weg.
Wahrscheinlich recht schnell.
Ja, ich war damals nämlich leider etwas zu spät, obwohl es bei mir in der Nähe war, aber da kam mir jemand zuvor.
Dankeschön. Thomas Pradl, er ist für Freecycle Supervisor für das deutsche Netzwerk. Ich danke Ihnen herzlich fürs Erklären.
Ja, danke.
Ein paar Regalbretter. Material für ca. 200 Euro und schon wird Müll vermieden, Kontakte werden geknüpft und die Nachbarschaft lernt sich besser kennen. All das können Giftboxen. Das sind keine verschnürten, in buntes Papier gehüllten Geschenkpäckchen, sondern Telefonzellen, große Schränke oder Regale, auf die Menschen Dinge vom Kerzenständer bis zu den ausrangierten Skiern stellen können. Wer es brauchen kann, nimmt einfach was mit und wer etwas loswerden will, stellt es einfach rein. Inzwischen sprießen diese Giftboxen in allen möglichen Ländern wie Pilze aus dem Boden. Die Idee dazu hatten ein paar Berliner und die haben sie übers Netzwerk Facebook publik gemacht. Die Idee ist denkbar einfach und Michael Distelrath hat die Giftbox in Köln-Bocklemünd installiert. Ich spreche mit ihm jetzt. Schönen guten Tag, Herr Distelrath.
Guten Tag.
Warum war Ihnen das wichtig, so eine Box in Bocklemünd aufzustellen?
Also mir war es wichtig, dass gerade hier in Bocklemünd die Box installiert wird, weil wir hier in einer finanzschwachen Gegend leben und es besser ist, sich Sachen auszutauschen und nicht eben neue Sachen kaufen zu müssen.
Wie schwierig war es denn, so eine Unterkunft für Ihre Giftbox zu finden?
Ja, das ging relativ gut. Ich habe erst Gespräche mit den Kirchen und dem Bürgerzentrum gehalten. Und nach einiger Zeit haben wir uns geeinigt, hier in dem Bürgerzentrum ein Regal aufzubauen.
Da ist auf jeden Fall es möglich, dass man zu bestimmten Öffnungszeiten teilweise, ich finde es spannend, schon ab 6 Uhr morgens donnerstags da hingehen kann. Was stand denn schon alles drin in diesen Regalen?
Oh, das ist ganz unterschiedlich, also von Haushaltsgeräten bis Bücher und Anziehsachen. Aber das Größte, was wir da drin hatten, war mal ein Trimdichttrainer, so ein Trimdichtfahrrad.
Also auch schon mal was Ungewöhnliches, ja?
Ja.
Also das andere sind so die Dinge, die man auch auf dem Flohmarkt finden würde. Gibt es denn auch Ladenhüter, Dinge, die ganz lange schon drinstehen, die noch keiner rausnehmen wollte?
Also wir haben, was schon mal länger drinsteht, sind Bücher, weil da nicht die große Nachfrage besteht. Da müssen wir schon ab und zu mal aussortieren.
Also das heißt, da wird dann auch Hand angelegt, wenn es wirklich nicht weggeht, dann muss es eben doch aussortiert werden, damit Platz ist im Regal für Neues.
Aber das geben wir dann auch gezielt weiter. Es gibt ja auch offene Bücherschränke. Wenn solche Anziehsachen, also Klamotten da sind, die länger da drin lagen, geben wir sie auch in Kleiderkammer weiter. Also es wird nicht unnötig entsorgt.
Bei den Giftboxen, handelt es sich da um ein soziales Projekt oder kann auch der zugreifen, der gar nicht so sozial schwach ist, aber da was entdeckt, was sein Herz höher schlagen lässt?
Also bei den Boxen handelt es sich, sieht es so aus, dass jeder, bedingungslos, ob er arm ist oder nicht, sich daran bedienen darf. Es geht vielmehr darum, dass Sachen nicht auf den Müll landen, sondern weiter benutzt wird, also auch diese Umweltproblematik mit aufgreift.
Also das heißt, das Geben und Nehmen, und da ja, finden sich vielleicht auch neue Kontakte, neue Freundschaften. Glück in Kisten teilen und schenken in ist Nachbarschaft, das ist so ein bisschen das Motto, oder?
Ja, es ist so, dass ich, wenn die Leute drangehen, schon Gruppen sich drumherum bilden und regelmäßig austauschen, was eine haben will, andere nicht. Eben haben wir noch ein Gespräch darüber geführt, weil jemand ein neues Handy braucht und ja, sowas findet man zwar nicht in den Boxen, aber über Facebook habe ich da eine Seite, wo ich die Frau weiter verweisen konnte.
Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, die Dinge nicht wegwerfen zu müssen. Michael Distelrath, zuständig für die Giftbox Köln-Bocklemünd im Bürgerschaftshaus dort, hat uns erklärt, wie es funktioniert. Reingreifen oder etwas abgeben kann man immer zu den Öffnungszeiten. Und wenn Sie mal nachschauen wollen, ob es bei Ihnen in der Nähe eine Giftbox gibt, dann klicken Sie auf facebook.com/giftbox. Dann finden Sie entsprechende Adressen. Herr Distelrath, ich danke Ihnen für das Gespräch. Domradio, die Beratung, wohin mit all dem Kram, das fragen wir heute. Da können Aufräumspezialisten noch so sagen, dass man einfach alles wegwerfen soll, was man so und so lange nicht angehabt, angerührt hat. Das geht natürlich am schnellsten, aber es gibt Möglichkeiten, die sind umweltfreundlicher und die bringen vielleicht noch Menschen was, die Dinge nicht bezahlen können, die sie vielleicht noch bei sich zu Hause haben. Wir werden uns noch eine Stunde damit beschäftigen und in der nächsten Stunde wird es auch noch spannend in Bonn. Duisdorf, da wird nämlich in einem Stadtteil eine Kirche in Plastiktüten verpackt. Und was das mit unserer Sendung zu tun hat, das erfahren Sie dann auch. Vielleicht haben Sie es ja auch schon mal gemacht, einen Schrank neu gestrichen oder irgendetwas recycelt, was eigentlich schon auf dem Weg war in den Müll. Vielleicht haben Sie auch schon mal was vom Sperrmüll geholt. Wir wollten es wissen und sind auf die Straße gegangen mit dem Mikrofon.
Ja, das habe ich schon mal gemacht. Stuhl bezogen mit einem neuen Stoff. Oder auch mit Leder habe ich mal versucht. Und Schränke restauriert, ja eigentlich schon. Also restauriert, das hat sich dann beschränkt auf neue Farbe draufbringen.
Nee, ich glaube nicht. Nein. Vielleicht mal einen Schuh zur Reparatur gegeben. Sowas schon.
Natürlich. Batterien zum Beispiel. Ja, und fangen wir mit dem gelben Sack, fangen wir damit an.
Eigentlich alles, was bei mir kaputt geht, gucke ich erstmal, dass ich das noch recyceln kann. Ja. Ich bin da relativ pingelig.
Nein, da ich eigentlich die Wohnung erst neu eingerichtet habe.
Ja, habe ich auch schon gemacht. Sessel auf jeden Fall, selber neu bezogen. Gibt tolle Stoffe bei Ikea.
Ja, generell mache ich das. Zum Beispiel Möbel zu so Orten bringen, wo die wiederverkauft werden.
Mein Fahrrad letztens. Alles kaputtes Fahrrad, neu aufbereitet.
Also der eine schafft es, etwas zu reparieren, selbst Hand anzulegen. Der andere schafft es zumindest, es dorthin zu bringen, wo es noch benutzt wird. Und dann gibt es die Dinge, die halten nur ungefähr 23 Sekunden, nämlich eine Plastiktüte hat eigentlich eine ganz kurze Verweildauer. Nur viele landen sofort wieder im Müll, dann irgendwann in der gelben Tonne. Und da ist es natürlich die Frage, warum eigentlich so viele Plastiktüten gebraucht werden. Am Wochenende, da werden einige Plastiktüten gebraucht, aus gutem Grunde, um eine Kirche einzuhüllen, nämlich die evangelische Johanneskirche in Bonn-Duisdorf. Warum und wieso, das erklären wir gleich. Die evangelische Johanneskirche in Bonn-Duisdorf wird am Sonntag in alte Plastiktüten gehüllt für einen guten Zweck. Außerdem soll die Kirche so in neuem Licht erscheinen und besser wahrgenommen werden. Und beim Zusammennähen der Plastiktüten hat auch Pfarrerin Dagmar Gruß mit Hand angelegt. Und mit ihr spreche ich jetzt. Einen schönen guten Tag, Frau Gruß.
Guten Tag, Frau Peters.
Das erinnert ein bisschen an Christo und den Reichstag. Was genau hat Sie dazu motiviert, die Johanneskirche zu verpacken?
Ja, wir sind Teil des Netzwerkes Plastiktüte, nein danke, eine Initiative, die von Abenteuer Lernen e.V. ausging. Das ist ein Verein, der einen Preis gewonnen hat, von der Bundesregierung überreicht bekommen hat, auch im Mai in Berlin, und zwar für eine Basisinitiative. Dieser Verein setzt sich dafür ein, Kinder zu mehr Nachhaltigkeit im Verbrauch der Ressourcen zu bewegen und sie dahin schon zu erziehen. Wir als Kirchengemeinde finden das sehr gut, denn wir haben natürlich einen langen Prozess, einen konziliaren Prozess schon hinter uns, wo es halt auch immer um die Bewahrung der Schöpfung geht.
Auf Ihrem Flyer?
Teil,
ja.
Ja, wir sind Teil dieses Netzwerkes und haben uns überlegt, dass wir das nicht mit dem moralischen Zeigefinger machen möchten, sondern so wirksam, dass es auch annehmbar ist, diese Botschaft herüberbringen wollen, auf Plastiktüten zu verzichten.
Auf Ihrem Flyer dazu steht Vorsicht Kunst, Recyclingkunst und was noch? Warum ausgerechnet Plastiktüten?
Ja, wir möchten die Menschen von den Plastiktüten befreien und dazu bewegen, dass sie sich keine neuen geben lassen. Wir haben in der Gemeinde, in Schulen gesammelt, gebt eure alten Plastiktüten her. Wir werden die Kirche damit verhüllen und dann euch bitten, möglichst keine neuen anzunehmen, sondern mit Stofftaschen oder anderen Taschen einkaufen zu gehen.
Sie haben auch selbst genäht. Wie lassen sich denn Plastiktüten verarbeiten?
Ja, das ist ganz schön schwierig. Wir sind ungefähr ein Dutzend Näherinnen gewesen, die dann auch gleich mal sehen konnten, wie das ist, wenn man auf Termine hin nähen muss. Wir haben uns dann auch in die Näherinnen in Bangladesch hineinversetzen können. Die Nähmaschinen finden Plastiktüten nicht so gut und wir hatten etliche Ausfälle immer mal zwischendurch. Aber wir haben es geschafft.
Wie jetzt viele?
Sind 500 Quadratmeter Plastiktüten zusammengenäht. Das sind Bahnen von ungefähr 24 Metern Länge, sind zwischen 2.000 und 3.000 Plastiktüten.
Wie sollen denn dann die Tüten über die Kirche gestülpt werden? Wer hilft dabei?
Die werden über die Kirche gelegt. Die Feuerwehr wird uns zur Seite stehen. Dafür sind wir sehr dankbar. Mit einer Kabine, die dann hochgefahren wird. Der Künstler wird oben auf dem Dachfirst die Bahnen zu beiden Seiten herunterfallen lassen und dann mit einem Tau verbinden und nochmal untereinander verkleben.
Das wird sicher auch ein großes Schauspiel werden für die, die da sein werden. An diesem Aktionswochenende haben Sie aber noch mehr vor. Sie haben am Sonntag Politiker eingeladen. Was hat das mit der Plastiktütenkirche zu tun?
Ja, wir möchten natürlich ganz gerne eine Woche vor der Bundestagswahl auch nochmal so ein bisschen das Umweltbewusstsein der Parteien uns beleuchten lassen und haben die Parteien gefragt, die Vertreter, wie seht ihr das eigentlich? Wie findet ihr unsere Aktion und könntet ihr euch dem anschließen? Und was machen Sie im Privaten eigentlich auch mit dieser Plastiktütenvermeidung, die vielleicht auch Ihr persönliches Anliegen ist?
Es ist alles soweit vorbereitet. Pfarrerin Dagmar Gruß hat uns erzählt, was es mit der Verpackung der evangelischen Johanneskirche in Plastiktüten auf sich hat. Wer sich das Spektakel anschauen möchte, der sollte am Sonntagmorgen einfach Richtung Bonn-Duisdorf fahren. Dann wird die Kirche mit Unterstützung der Feuerwehr eingepackt mit den in der Gemeinde selbst zusammengenähten Bahnen aus Plastiktüten. Frau Gruß, ich wünsche Ihnen ein spannendes Wochenende.
Ja, vielen Dank.
Reparieren oder wegwerfen. Für viele Geräte stellt sich die Frage heute gar nicht ganz klar. Die meisten schicken es zum Elektroschrott, ob Kaffeemaschine, Kühlschrank oder Laptop. Oft können die Geräte gar nicht mehr instand gesetzt werden. Nicht selten haben die Hersteller sogar bestimmte Verschleißteile, also sprich ein Verfallsdatum, gleich mit eingebaut. Nachhaltigkeit sieht anders aus. Wie man die Umwelt und den Geldbeutel schonen kann, das zeigen sogenannte Repair-Cafés in den Niederlanden. Statt Kaffee zu trinken, können die Besucher ihre kaputten Elektrogeräte mitbringen und dort reparieren lassen. Auch in Deutschland gibt es inzwischen Repair-Cafés, zum Beispiel in Berlin und auch hier in Köln. Und Peter Kolakowski hat sich hier in Köln im Repair-Café umgeschaut.
Ja, hier haben wir Standbohrmaschine, Dekopiersägen, ganze Werkzeugwand, voll Schraubenzieher, Hämmer, Zangen.
Der junge Habbo und seine Kollegen vom Repair-Café haben es sich in den alten Büroräumen einer Maschinenbaufirma so richtig gemütlich gemacht. Wobei die Einrichtung des Cafés im Kölner Stadtteil Deutz nun ganz und gar nicht an ein solches, eher an eine Do-it-yourself-Werkstatt erinnert. An den Wänden statt Blumentapeten und alte Schinken überall allerlei Gerätschaften zum Schrauben, Feilen, Sägen und Stanzen. Statt an Kaffeehaustischchen nimmt der Besucher an Werkbänken und Lötstationen Platz. Die kleine Küche gleich nebenan samt Kaffeemaschine übersieht man da fast. Trotzdem fühlt sich jeder, der hier vorbeikommt, sofort wohl. Auch Hans Hoffmann, denn hier wird Altes wieder in Schuss gebracht.
Was haben Sie denn jetzt mitgebracht?
Jetzt habe ich mitgebracht ein Radio aus einem 30 Jahre alten
Kassettengerät, wie man das seinerzeit so in Bauelementen aufgebaut hatte, mit dem ich schon bei verschiedenen Werkstätten war, die mir direkt von vornherein, ohne groß Mühe sich zu machen, gesagt haben, das kann man nicht mehr reparieren, da gibt es keine Teile. Deswegen bin ich so als letzte Rettung hierher gekommen, in der Hoffnung, dass mir hier geholfen werden kann.
Ja, das Gerät, das will ich mir auch gleich direkt mal ansehen. Sieht ja ganz nett aus, schöne alte, gute Qualität.
Hans Hoffmann gehört noch, wie er erzählt, zur Kriegsgeneration. Die Tonne war für ihn in seiner Jugend tabu. Bevor etwas endgültig im Müll landete, wurde das Teil liebevoll zerlegt, geprüft und repariert.
Ich mache das zu Hause ähnlich, in mechanischen Dingen, in denen ich, sage ich mal, zu Hause bin. Aber an diese elektronischen Dinge traue ich mich selber nicht ran.
Außer in Köln gibt es derzeit noch ein Repair-Café in Berlin, wo Verbraucher ihre kaputten Gerätschaften hinbringen können, um sie dort umsonst reparieren zu lassen. Viele Besucher können sich eine Reparatur entweder nicht leisten oder die Geräte sind zum Wegwerfen einfach zu wertvoll. Ursprünglich stammt die Idee von Repair-Cafés aus den Niederlanden. Dort gibt es bereits seit etwa 5 Jahren solche Bastelstationen, die jedem offen stehen, erklärt der Mitorganisator des Kölner Repair-Cafés, Alexander Speckmann.
Wir sind auch selber erst sehr spät darauf aufmerksam geworden, dass es diese Option gibt. Wir reparieren hier bei uns in der Werkstatt schon länger unsere Sachen und haben das Format dann aus den Niederlanden auch erst über die Medien kennengelernt, fanden das sehr spannend und haben gesagt, das können wir hier in Köln dann ja auch leisten und damit diesen Gedanken des Reparierens auch in die breitere Öffentlichkeit wieder tragen. Ja, grundsätzlich ist das Repair-Café auch ein Treff, wo die Leute ihre Sachen selber reparieren sollen. Also gar nicht, dass wir als Dienstleister in dem Bereich fungieren. Wir möchten auch auf keinen Fall Konkurrenz darstellen zu regulären Radio- und Fernsehwerkstätten oder anderen Werkstätten, die das kommerziell anbieten. Nur viele Leute können es eben nicht alleine und sollen sich dann in diesem Format Repair-Café gegenseitig unterstützen und erhalten von uns dann auch im Rahmen unserer Möglichkeiten weitere Unterstützung.
Auch Speckmann würde die ganze Wegwerfkultur am liebsten selbst auf den Müllhaufen der Geschichte schmeißen. Denn dass sich immer weniger Geräte wieder instand setzen lassen, ist ganz im Sinne der Industrie. Weniger reparieren heißt mehr konsumieren. Geklebt und genietet statt geschraubt, null Ersatzteile, unbekannte Normen, kein Service. Für die Umwelt und die Verbraucher ist die billige Kaffeemaschine, der günstige MP3-Player oder der preiswerte Fernseher, die nach 2-3 Jahren zum Müll werden, letztlich ein teures Geschäft. Soeben hat das Ehepaar Schauten die Lokalität betreten. Auch bei ihnen schlummert im Keller noch so manches Schätzchen vor sich hin und hofft, von einem der Gerätedoktoren wieder zum Leben erweckt zu werden.
Wir sind heute das erste Mal hier, wie gesagt, und wollen erstmal schauen, was alles so möglich ist.
Dass viele Hersteller Geräte heutzutage mit Ablaufdatum produzieren. Sprich, irgendwann sind die einfach kaputt. Obwohl eigentlich das meiste noch in Ordnung ist, aber irgendein Schwachpunkt ist eingebaut, der dann definitiv kaputt geht.
Gleich nebenan an der Werkbank hat der skeptische Blick von Herrn Hoffmann einem breiten Lächeln Platz gemacht. Das kleine Radio, das er schon so lange tief in sein Herz geschlossen hat, lässt sich wieder einschalten und spielt. Und weil der Apparat so solide gebaut ist, hält die Reparatur bestimmt nochmal so lang.
Und dieses Gerät hatte einen kaputten Schalter und wie das jetzt aussieht, ist mir da in hervorragender Weise geholfen worden.
Und was kostet jetzt der Spaß?
Der Spaß hat jetzt nichts gekostet. Ich habe einen Preis für den Kunden komplett gratis, haben vorne allerdings eine Spendenbox. Wenn er sich bedanken möchte, kann er es gern tun.
Und das wird er vermutlich auch, wenn ihm dieses Gerät am Herzen gelegen hat. Und vielleicht kann man auch noch was dabei lernen, wenn man den reparierenden Menschen über die Schulter schaut. Vielleicht kriegen sie dann auch Lust, mal selber etwas nicht direkt in den Schrott zu werfen. Die Repair-Cafés gibt es inzwischen in Berlin, in Köln, in den Niederlanden sind sie schon weit verbreitet. Mal eben so ein Regal ausmisten oder mal eine Schublade durchschauen, das geht relativ schnell. Was aber, wenn man mehr aussortieren muss, wenn ein Haus oder eine Wohnung von verstorbenen Verwandten geräumt werden muss, das bedeutet nicht nur viel Arbeit, sondern das bedeutet möglicherweise auch Abschiedsschmerz von den Dingen, die da drin sind. Wir haben Sie gefragt, wenn Sie ein Haus oder eine Wohnung leerräumen müssten, was würden Sie mit den Dingen tun?
Das hatte ich schon. Meine Großmutter ist gestorben und da war genau das Problem. Das haben wir so teils gemacht. Ein Teil haben wir natürlich weggeworfen, weil er auch nicht mehr zu gebrauchen war oder zu alt war. Und ein Teil halt mit übernommen.
Ich mag auch alte Sachen. Also ich würde wahrscheinlich ziemlich viel behalten, leider.
Es kommt oft drauf an, was es ist, aber im Prinzip gibt es ja so Institutionen, die Häuser leerräumen. Und ich denke, das ist das Einfachste.
Die Sachen, die gut sind, auf dem Flohmarkt verkaufen und den Rest muss dann wohl weg.
Interessanterweise hat mich gestern eine Nachbarin darauf angesprochen, deren
Großmutter ist nämlich jetzt ins Heim gekommen und die hat mich jetzt gebeten, da hinzukommen und die Sachen mir mal anzusehen.
Ich würde es nicht einfach wegtun, aber es kommt halt auch immer drauf an, was für Sachen das sind. Ich glaube, es gibt auch Sachen, die will einfach wirklich keiner mehr haben.
Was man gebrauchen kann, kann man ja selbst behalten. Ansonsten landet es natürlich auf dem Müll.
Tja, was man gebrauchen kann, kann man selbst behalten. Und wenn das zu viel ist und kein Platz mehr da ist, da haben wir Ihnen schon einige Ideen gegeben, was man tun kann mit all diesen Dingen. Wir haben noch nicht konkret über Bücher gesprochen und darum geht es dann gleich noch hier in der Domradio-Beratung heute mit dem Thema Wohin mit all dem Kram? Plastik, das wird häufig weggeworfen, die Plastiktüte, das haben wir im Laufe der Sendung schon gehört. Und man kann viele Dinge, die man vermeintlich als Müll betrachtet, auch noch benutzen. Man kann alles Mögliche draus basteln. Wer Kinder hat, der kann vielleicht einfach mal Eierkartons, Eisstiele, Filmdosen, Gemüsenetze, Klorollen und Korken und sowas alles verwahren. Da kann man noch tolle Sachen draus machen, spannende Dinge, die nicht nur für Kinder interessant sein können, sondern auch für Erwachsene. Wie wäre es mal mit einer Stiftebox aus einem alten Grammatikduden oder wie wäre es mal mit einer Geschenkverpackung, wo man ein altes Buch verpackt als Untergrund? Wie könnte man vielleicht ein Telefonbuch mal von innen aushöhlen und ein kleines Päckchen als Überraschung für jemanden hereinlegen? Also man kann viele Dinge, die eigentlich in den Müll wandern könnten, vielleicht noch für nette Bastelaktionen benutzen. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch diese diese kleinen Kaffeedöschen, die man in die Kaffeemaschinen reinsteckt, da sind schon Halsketten draus gebastelt worden oder irgendwelche kunstvollen Bilder. Der Ideen sind da keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie Ideen brauchen, dann schauen Sie mal auf die spannende Internetseite recyclingbasteln.de. Es gibt auch unter Recycling Kunst noch viel zu finden. Wer also Lust hat, einfach mal zu sagen, ich will nicht so viel Müll machen, ich guck mal, ob man noch was Spannendes draus machen kann, sind Sie auf jeden Fall dort richtig aufgehoben. Domradio, die Beratung. Wohin mit all dem Kram? Das ist unser Thema heute. Reden wir mal über Bücher. Ich gebe zu, vor ein paar Jahren hätte ich noch kein Buch wegschmeißen können. Inzwischen mache ich das ab und zu, aber lieber, viel lieber ist es mir, wenn ein Buch noch seine Leser findet. Darf man Bücher wegwerfen? Da sind Sie sicher unterschiedlicher Meinung. Die einen sprechen von Kulturgut, die anderen von Altpapier im Regal. Was man tun kann, um wieder Platz im Regal zu schaffen, weiß Kollege Michael Godesberg. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Bücher loszuwerden, ohne sie gleich wegzuwerfen?
Da würde ich auch nochmal ganz klassisch anfangen. Es gibt natürlich die Antiquariate, die Bücher ankaufen. Und mit denen sollte man direkt mal sprechen. Die können einem auch ziemlich sofort sagen, ob sie das haben möchten oder nicht. Büchereien zum Teil, Büchereien in Krankenhäusern, die kaufen Bücher an. Bei uns in der Gemeinde gibt es übrigens auch eine Buchtelefonzelle. Das ist eine Initiative von einem Ortsverein, der einen Austauschort in einer alten Telefonzelle installiert hat. Da kann sich also jeder Bücher nehmen, aber auch Bücher reinstellen. Oder vielleicht auch einfach mal eine Kiste mit ins Büro nehmen und gucken, ob vielleicht die Kollegen Lust haben, einen Titel mitzunehmen.
Aber auch Büchereien, die sortieren regelmäßig aus. Bei älteren Büchern ist das sicher schwierig, die noch loszuwerden. Was wird denn generell nicht genommen?
Generell kann man sagen, dass man Schwierigkeiten hat mit Büchern von Buchclubs. Bertelsmann, Deutsche Buchgemeinschaft, das war so in den 80er Jahre der große Renner. Da haben viele Menschen ihre Bücher gekauft. Wer also seinen Buchbestand zum Beispiel von den Eltern übernommen hat, der wird da wahrscheinlich welche drunter finden. Die kann man eigentlich nur noch wegwerfen. Das ist tatsächlich Altpapier im Buchregal. Die haben keine ISBN-Nummer. Die sind ansonsten nicht geführt. Und da wird es schwierig, die wegzubekommen. Dann würde ich natürlich auch schauen, wie ist der Zustand von dem Buch. Original verpackt ist natürlich super, aber das wird es natürlich kaum geben. Man stellt sich die Bücher ja nicht original verpackt ins Regal. Aber je mehr Seiten verknickt sind, je mehr vergilbt es ist, desto geringeren Preis erziele ich. Und die Bücher, die zum Beispiel Kuli-Streifen haben oder in denen gemalt worden ist, ja, da hat man, glaube ich, auch keine Chancen, die loszuwerden.
Ich habe mich mal umgehört und alle Flohmarkt-erfahrenen Menschen um mich herum sagen, Bücher gehen ganz schlecht. Woran liegt denn das?
Es gibt ein großes Buchangebot, es gibt viele Antiquariate, wo ich interessante Stücke finde. Also das Angebot ist einfach riesig. Auch die ganzen Verkaufsplattformen, die es gibt, zum Beispiel bei Amazon, bei eBay, da kann ich für wenig Geld interessante Sachen finden. Ich habe also viele Möglichkeiten, auch meinen speziellen Titel zu finden. Und da ist es natürlich schwierig, auf Flohmärkten da was zu verkaufen. Und Naja, ich meine, man muss sich mal selber in die Rolle versetzen, wenn ich ein Buch kaufen will, ein Taschenbuch, das gönnt man sich meistens sowieso neu, und verschiedene andere Bücher, große Werke, die kaufe ich in der Regel auch nicht auf dem Flohmarkt.
Momox im Internet nennen bei Büchern viele als erste Adresse, doch ich muss gestehen, ich war erstmal enttäuscht, als ich es ausprobiert habe. Ich habe festgestellt, dass man da zum Beispiel für ein einmal gelesenes, relativ aktuelles Taschenbuch nur 15 Cent bekommt. Lohnt sich das dann überhaupt? Also wenn ich jetzt viele Bücher loswerden will, müsste ich ja jeden Titel eingeben online, und da lohnt der Aufwand doch nicht für die paar Cent.
Auch da hilft dir das Smartphone. Man muss nicht alle Titel per Hand eingeben. Eine kleine App auf dem Smartphone hilft beim Einscannen des Barcodes, der hinten auf dem Buch drauf ist, und schon hat man die ISBN-Nummer drin, und die App sagt einem auch gleich, zu welchem Preis das dann angekauft werden würde. Aber da vielleicht der Tipp, es gibt eine übergeordnete Suchmöglichkeit, zum Beispiel einen Anbieter, der heißt Wer zahlt mehr? Es gibt noch andere Anbieter. Der scannt das auch ein mit einer App und sagt aber gleich, welcher der vielen Anbietern wie Momox und alle anderen Anbieter zahlt mir denn was dafür, und dann kann ich schauen, okay, gibt es Differenzen, kann ich es vielleicht woanders hinschicken. Aber ich glaube, das macht dann tatsächlich Sinn, wenn man einen großen Bestand hat, denn im Kleingedruckten unterscheiden sich natürlich auch die Anbieter. Manche verlangen zum Beispiel eine Versandkostenpauschale, andere nicht. Also da muss man wirklich nochmal ganz genau gucken, wo lohnt sich das.
Michael Godesberg, herzlichen Dank bis hierhin. Es hängt also davon ab, wie viele Bücher Sie loswerden wollen, ob sich das finanziell lohnt und bei wenig Zeit ist Verschenken doch immer noch die beste Möglichkeit, schnell Platz zu schaffen, und man macht gleichzeitig anderen auch noch eine Freude damit. Das war die Domradio-Beratung zum Thema Wohin mit all dem Kram. Vielleicht haben wir Sie doch motiviert, das ein oder andere Teil erst nochmal umzudrehen, bevor es in den Müll wandert, und Ihnen einige Möglichkeiten aufgezeigt, was Sie damit noch tun könnten. Ich heiße Dagmar Peters und bedanke mich fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch.